Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen bei der Verkehrskontrolle.
Guten Abend, Ma'am. Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein, bitte.
Tut mir leid, Officer. Ich bin in Eile aus dem Haus und ich habe nichts eingesteckt. Ich habe es glatt vergessen.
Okay, Ma'am. Sie steigen bitte aus. Wir durchsuchen den Truck.
Das würde ich an Ihrer Stelle nicht.
So beginnt ein neuer Film von Leon, der Profi-Regisseur Luc Besson. Eine Joker-Geschichte, die aber doch irgendwie ganz anders ist. Dogman heißt der neue Film und ich habe mit Luc Besson gesprochen. Außerdem gibt es Neues von Wim Wenders. Er hat sich mit seinem neuen Film dem Künstler Anselm Kiefer gewidmet. Und wir schauen auf den wichtigsten deutschen Nachwuchsfilmpreis, den First Steps Award. Luc Besson hat mit Leon der Profi und das fünfte Element wohl zwei der extrem populären Filme der 1990er Jahre abgeliefert. 2017 hat der französische Regisseur dann nochmal mit dem Science-Fiction-Valerian Die Stadt der tausend Planeten nachgelegt. In letzter Zeit war Besson dann allerdings eher wegen nicht-filmischer Dinge in den Medien. Es gab eine Vergewaltigungsklage gegen ihn. Das Verfahren wurde in diesem Jahr eingestellt. Nun ist Luc Besson mit einem Film zurück. Dogman heißt er. Der hatte beim Filmfestival in Venedig Premiere und kommt nächste Woche ins Kino. In Dogman geht es um einen unberechenen Außenseiter, Douglas, der bei einer Verkehrskontrolle blutverschmiert und im Abendkleid festgenommen wird. Im Gefängnis besucht ihn eine Psychologin. Douglas empfängt sie mit dem Gesicht zur Wand. Rauchend.
Abgesehen davon, dass man vom Rauchen krank werden kann, möchte ich Sie daran erinnern, dass hier ein Rauchverbot herrscht, übrigens im ganzen Haus.
Stört es Sie?
Nicht wirklich.
In Rückblenden entblättert sich Dougs Leben und es stellt sich heraus, er wurde als Junge von seinem gewalttätigen Vater, gespielt von Clemens Schick, jahrelang in einem Käfig mit Hunden eingesperrt. Das Trauma lässt ihn auch später nicht los. Isoliert lebt er als Erwachsener mit dutzenden Hunden in einem verlassenen Industriegebäude. Hin und wieder versucht er durch Schminke und Verkleidung sich selbst zu entfliehen und sucht ansonsten nach Gerechtigkeit, manchmal auch mit Einsatz seiner Hunde. Ich habe mich mit dem Regisseur unterhalten, mit Luc Besson. Ein Zeitungsartikel hat sie zu dem Film inspiriert, in dem ging es um Eltern in Frankreich, die ihr 5 Jahre altes Kind in einen Käfig gesperrt haben. Was genau hat daran ihr Interesse geweckt, dass sie beschlossen haben, einen Film daraus zu machen?
So first it was not one example, it was few. I think the French one was not even dogs, it was pigs. And then another case in US, another case in Romania.
Es war nicht nur das eine Beispiel, es gab sogar noch andere. Ich glaube, bei dem französischen Beispiel lebte das Kind nicht mit Hunden, sondern mit Schweinen im Käfig. Und dann gab es noch einen weiteren Fall in den USA und einen in Rumänien. Ich bin Vater von 5 Kindern und ich verstehe das nicht. Ich liebe meine Kinder über alles. Ich würde für sie sterben und ich weiß nicht, wie man das tun kann. Man schneidet ja die Wurzeln des Baumes ab. Was soll aus diesem Kind werden? Das war der Anfang meiner Überlegungen. Mich hat nicht so sehr der Vater interessiert. Mir war klar, der wird im Gefängnis landen. Mich hat interessiert, was für ein Jugendlicher und Erwachsener wird aus dem Kind? Eine Mutter Teresa oder ein Terrorist?
And why he's choosing the good way? Because of the dogs. Because the dogs never lie when they talk about love.
Welchen Weg schlägt mein Protagonist Douglas ein? Alle wollen ihm wehtun und er versucht, Gutes zu tun. Warum wählt er diesen Weg? Man hat ja die Wahl. Man kann in die Dunkelheit gehen oder das Licht wählen. Er wählt das Licht. Und er tut das wegen der Hunde. Weil die Hunde nie lügen, wenn sie von Liebe sprechen. Ein Hund wird dich immer lieben. Wenn du runtergehst, um Brot zu kaufen und nach Hause kommst, freut sich der Hund, dich zu sehen. So, als hätte er dich ein Jahr lang nicht gesehen. Die Hunde sind in der Lage, bedingungslos zu lieben. Es ist erstaunlich. Es ist die reine Liebe. Erwachsene Menschen sind dazu nicht in der Lage. Aufgrund dieser Liebe beschließt Douglas, in gewisser Weise gut zu sein.
To be good, in a way.
Sie tun so, als handle es sich bei Douglas um einen echten Fall und um eine wissenschaftliche Untersuchung. Aber nachdem Sie all diese Zeitungsartikel gelesen hatten, da hat ja für Sie die Übersetzung in die Fiktion begonnen. Sie haben das Drehbuch geschrieben und Sie haben beschlossen, dass Douglas ein guter Mensch sein soll. Er ist ja auch tief verwundet und hat durchaus beide Seiten in sich, das Gute und das Böse. Aber Sie hätten es auch anders entwickeln, ihn mehr zu einer Joker-Figur machen können. Und es ist auch auffällig, dass dieser Film viel weniger gewalttätig ist als einige ihrer anderen Arbeiten wie Nikita oder Leon der Profi. Dogman ist eher zart und tragisch. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
I think it's funny when in the 80s and 90s, for example, the society was very healthy, very bourgeoise, very in place. And I was like 25 years old. I just want to kick everyone.
Die Gesellschaft in den 80er und 90er Jahren war meines Erachtens gesünder. Sie war sehr bürgerlich und gut organisiert. Ich war jung und wollte austeilen. Ich wollte die Leute quasi vom Balkon stoßen. Nikita und Leon der Profi waren also ziemlich rau und hart und dunkel. Aber heute ist die Welt wirklich hart und düster und ich sehe viel Schmerz überall. Auch die Corona-Zeit war hart. Ich wollte die Leute daher nicht so sehr angreifen, sondern ihnen etwas Hoffnung geben. Das fand ich wichtig.
So, that's the first thing. And then also, I'm 60 years old now, so I see things differently.
Und außerdem, ich bin jetzt 60 Jahre alt und sehe die Dinge anders und ein bisschen distanzierter. Der Werdegang meiner Figur von Dogman ist derselbe wie der des Elefantenmenschen. Wir sehen diesen Menschen und denken, er sei ein Monster. Und dann stellen wir fest, er ist gar kein wirkliches Monster, sondern ziemlich nett. Und in Wirklichkeit sind die Monster um ihn herum.
So it's almost the same trajectory.
Wir treffen Douglas zum ersten Mal in einem Kleid mit blonder Perücke, weiß geschminkt in einem Transporter. Er wird von der Polizei angehalten und hat lauter Hunde im Auto. Da denken wir erstmal tatsächlich, er ist ein Monster. Es stellt sich heraus, dass er mit den Hunden in einer heruntergekommenen Wohnung in einem verlassenen Industriegebäude lebt. Er sitzt im Rollstuhl, seine Hunde tun alles für ihn. Die Wohnung wirkt unwirklich, vieles im Film wirkt surreal. Und doch wollten sie, dass das Publikum es glaubwürdig, wahrhaftig findet. Wahrhaftigkeit bedeutet für sie also weder ein naturalistisches Umfeld noch ein soziales Drama, oder?
I'm going to tell you a true story. I'm in New Jersey looking for a scout locating to find where Douglas, the protagonist, where he's going to live.
Ich erzähle Ihnen eine wahre Geschichte. Ich war mit einem Location Scout in New Jersey unterwegs und habe versucht, einen Ort für Douglas zu finden, wo er lebt. Alle Innenaufnahmen haben wir im Studio gedreht. Für die Außenaufnahmen brauchten wir ein Gebäude. Ich habe mir ein paar Gebäude angesehen, aber sie haben mir nicht so gut gefallen. Dann sind wir an einem Gebäude aus Ziegeln vorbeigefahren. Es war von der Vegetation zerfressen und ich habe gesagt, oh mein Gott, das gefällt mir. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ mit seinen Hunden hier leben kann.
Okay, we can shoot there, but look, you have to know that inside we find this man.
Die Location Scouts haben sich umgesehen und mich am nächsten Tag angerufen. Sie haben gesagt, wir können da drehen, aber sie müssen wissen, dass dort ein Mann mit 17 Hunden lebt. Ich schwöre, das ist wahr. Sie haben ihn vor Ort mit dem Mobiltelefon gefilmt und der Mann hat sich mir vorgestellt. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen. Es war wirklich erstaunlich, dass ich beim Vorbeifahren das Gefühl hatte, dass Douglas hier leben könnte. Und dann wohnt da tatsächlich jemand mit seinen Hunden. Also ja, ich fand das Setting glaubhaft.
It's believable. Believe me.
Der Protagonist Douglas wird von Caleb Landry Jones gespielt. Er war mit ihnen zusammen in Venedig bei der Weltpremiere. Es gab in dem Zusammenhang eine interessante Pressekonferenz. Jones, Amerikaner, sprach ausschließlich Schottisch. Wie sich herausstellte, bereitete er sich gerade in guter Method-Acting-Manier auf seine nächste Rolle vor, bei der er eben Schotte ist. Wie haben Sie beide an der Rolle des Dogman gearbeitet? Was waren die größten Herausforderungen?
I think we have the same method, which is the method of an ant.
Ich glaube, wir haben beide die gleiche Methode. Das ist die eine Ameise. Jeden Tag kleine Stücke. Denn wenn man sich das Drehbuch ansieht, überwältigt es einen. Caleb spielt 5 oder 6 Charaktere, alles verschiedene Facetten von Douglas. Wir haben also beschlossen, wir nehmen einen Stein und legen ihn hier rüber. Wir kommen zurück und nehmen einen weiteren Stein. Und so entsteht vielleicht 6 Monate später ein Haus. Wir sind also wirklich Stück für Stück vorgegangen, Figur für Figur, haben ein Problem nach dem anderen gelöst. Wir waren dabei sehr pragmatisch und konzentriert.
The most difficult challenge was Edith Piaf. That was super hard for him.
Die größte Herausforderung war Edith Piaf. Douglas singt ja in diesem Club ein Lied, geschminkt wie Edith Piaf. Das war super schwer. Er hatte ein paar Lehrer für das Lied und für die Gesten. Diese Szene konnten wir nicht in der ersten Woche drehen, das war klar. Also habe ich 5, 6, 7 Wochen gewartet, bis wir sie gedreht haben. Aber Caleb ist der talentierteste Schauspieler, den ich seit Gary Oldman in Leon der Profi getroffen habe. Er ist ein Genie. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Leben mit 2 Genies zusammengearbeitet habe.
And I'm lucky enough that I work with 2 Genies in my life.
Der Regisseur Luc Besson, sein neuer Film Dogman, kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Eigentlich dachte man ja, dass Corona in der Filmbranche kein großes Thema mehr ist. Filmproduktionen laufen längst wieder wie gewohnt und die Diskussionen um Schachbrettmuster in Kinos sind eigentlich fast vergessen. Aber die Spätfolgen der Pandemie sind für die Kinos gerade jetzt wieder aktuell. Denn nächstes Jahr werden Rückzahlungen für die Corona-Hilfen fällig. Und unter KinobetreiberInnen herrscht große Unsicherheit darüber, was das finanziell bedeutet. Manche befürchten gar, dass es zu einer Reihe von Kinopleiten kommen könnte. Christian Berndt über die deutschen Kinos im Post-Pandemie-Modus.
The one and only Mr. Harrison Ford!
Es gibt sie wieder, volle Kinosäle wie hier bei der Premiere von Indiana Jones im Sommer in Berlin. Corona scheint wie ein Gespenst aus der Vergangenheit, aber die Nachfolgen der Pandemie sind für die Kinos immer noch spürbar und aktuell machen Kinobetreibern ausgerechnet die Corona-Hilfen, die das Überleben der Kinolandschaft sicherten, Sorgen. Denn nächstes Jahr fallen mögliche Rückzahlungen an, wie der Betreiber des Augsburger Arthouse-Kinos Lilium, Michael Hehl, erzählt.
Der aktuelle Stand ist der, dass wir alle gar nicht wissen, wie viel wir zurückbezahlen müssen.
Bund und Länder gewährten während der Pandemie Finanzhilfen, um den Betrieb der Kinos zu erhalten. Hilfen für Ausgaben, die zum Überleben der Kinos notwendig sind, hieß es, müssten nicht zurückgezahlt werden. Doch im Nachhinein hätten sich die Regeln geändert, welche Ausgaben als notwendig erachtet werden.
Es gibt eine ständige Änderung der Kriterien der Corona-Hilfen, was nun gefördert werden soll. Wir haben damals, als der Antrag der Corona-Hilfen anstand, zum Beispiel auch Marketinggeld beantragt bzw. auch bewilligt bekommen. Und wir wissen ja nicht, ob jetzt dann dieses Marketinggeld vielleicht wieder aufgrund einer erneuten Änderung von Kriterien im Nachhinein zurückverlangt wird.
Und jetzt zu Hehl stehen die Kinos möglicherweise vor ruinösen Rückzahlungsforderungen.
So heißt es aktuell, dass geprüft werden wird, was wurde wirklich benötigt an Hilfen, um die Situation zu überstehen. Das wird man behalten dürfen und das, was nicht benötigt wurde, das soll dann zurückgezahlt werden.
Und wenn bestimmte Ausgaben nicht als notwendig bewertet werden, kann es für viele Kinos existenzgefährdend werden. Der Münchner Arthouse-Kinobetreiber Christian Pfeil.
Das Problem ist vor allem, dass wir nach der Corona-Krise mit den Kinobetrieben gleich in die nächste Krise geschlittert sind, nämlich über den Krieg sind wir in die Inflation geschlittert, sodass mögliche Rückzahlungen für Kinobetriebe natürlich zur absoluten Unzeit kommen.
Dass die Regelungen für die Corona-Hilfen zunächst unklar waren, dafür hat Pfeil Verständnis.
Die Politik und die Verwaltung haben während der Corona-Krise versucht, vieles richtig zu machen. Haben sie auch geschafft. Sie haben es geschafft, eine Infrastruktur zu erhalten. Aber viele Regelungen waren halt mit der sehr, sehr heißen Nadel gestrickt, sodass sich manche Regelungen auch widersprechen. Manche Regelungen wurden im Nachhinein angepasst, sodass es hin und wieder natürlich Schwierigkeiten geben wird.
Was die Hilfen des Kulturstaatsministeriums betrifft, so Pfeil, habe es keine Unklarheiten gegeben.
Das war der Sonderfonds Kultur. Das war ein hervorragendes Instrumentarium. Da waren die Kriterien klar und da gibt es meines Wissens auch keine Probleme.
Das Bundeswirtschaftsministerium sagt auf Anfrage dazu, dass sowohl die Auszahlungen der Überbrückungshilfen des Bundes als auch mögliche Rückzahlungsforderungen von den Ländern übernommen werden. Und von einer Änderung der Bewilligungskriterien, sagt der Ministeriumssprecher, könne keine Rede sein, die seien in einem Fixkostenkatalog festgehalten. Allerdings liegt hier der Teufel im Detail, denn was zum Beispiel alles zu Marketingkosten zählt, scheint unklar. Jedenfalls, so der Ministeriumssprecher, habe sich der Bund dafür eingesetzt, dass die Bewilligungsstellen der Länder den Betrieben angemessene Rückzahlungskonditionen gewähren. Davon könnte die Zukunft vieler Kinos abhängen.
Da hoffe ich nur, dass es an der einen oder anderen Stelle Verständnis von den Verwaltungen gibt, weil ein Kinobetrieb, der jetzt mit zu großen Forderungen belegt wird, der wird nicht mehr lange durchhalten.
Zwar schien der Sommer mit den Blockbustern Barbie und Oppenheimer das Publikum wieder in die Kinos zurückzubringen.
Das war sehr, sehr gut. Das war für die Arthouse-Kinos, die das gespielt haben, aber auch eine Kompensation, um die ersten zwei schwächeren Quartale wieder aufzufangen. Das heißt, die Situation ist nach wie vor angespannt.
In der fürs Arthouse-Kino so wichtigen Altersgruppe ab 50 fehlt immer noch ein Drittel des früheren Publikums. Und der sogenannte Barbenheimer-Effekt hat nicht allen Programmkinos genutzt. Für das vielfach preisgekrönte Kino Traumstern im Hessischen Licht zum Beispiel war es wegen der rigiden Verleihbedingungen keine Option, Barbie zu zeigen.
Also wir würden sie bekommen, aber dann müssten wir 3 Vorstellungen mindestens am Tag spielen und das 3 Wochen lang. Ich meine, dann brauchen wir kein Programmkino mehr machen. Als Einsaalkino in der Provinz und dann noch ein Programmkino. Wir spielen 3 verschiedene Filme am Tag und spielen die maximal eine Woche. Damit bist du aus diesen Verleihsachen draußen.
Unter diesen Bedingungen können nur Programmkinos mit mehreren Sälen Blockbuster spielen. Und die Krise der Arthouse-Kinos kann auch der Barbenheimer-Erfolg nicht überdecken.
Barbie und Oppenheimer haben zusammen, glaube ich, etwa 10 Millionen Besucher, ja, und 50 andere tolle Filmkunstfilme. Wir haben katastrophale Zahlen zum Teil.
Kinos wie das Traumstern und das Lilium erreichen mit kuratiertem Veranstaltungsprogramm volle Säle. Trotzdem, meint Edgar Langer, war das Kino in manchen Monaten dieses Jahr katastrophal schlecht besucht. Auch wenn sich die Behörden hinsichtlich der Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen kulant zeigen sollten, die Krise der Arthouse-Kinos wird anhalten.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Die Regierung der Mitte hat einen Anfang gemacht.
Es geht voran.
100 Jahre Radio.
Unverzüglich.
28. August 1985. In Berlin startet das Kabelpilotprojekt mit der Einspeisung von 12 zusätzlichen Fernsehprogrammen und 2 Radiosendern. Darunter ab November 1985 der offene Kanal Berlin als eins der ersten deutschen Bürgerradios.
Der offene Kanal ist im Kabelpilotprojekt das ganz andere. Hier geht es nicht darum, dass ein kommerzieller Anbieter Programme macht, sondern hier kann jede Berlinerin und kann jeder Berliner, die Lust haben, die Ideen haben, die was darstellen wollen, können einen Beitrag machen im Hörfunk oder im Fernsehen. Und wir wissen auch, dass man mit großer Spannung gerade auf diesen offenen Kanal wartet. Wir haben auch schon Anfragen aus dem Bundesgebiet. Es gibt Studentengruppen, die uns auch jetzt schon bei der Vorarbeit beobachten und besuchen wollen, weil alle eben denken und gerade in Berlin hoffen, hier gibt es so ein breites Spektrum von Interessenten, von etablierter und alternativer Kunst, Kultur, Ideen, Ausländer. Und weil da doch mit zu rechnen ist, dass das ein sehr bunter und lebendiger offener Kanal wird.
100 Jahre Radio.
In der kommenden Stunde blicken wir auf einen der international angesagtesten deutschen Maler, auf Anselm Kiefer. Und es gibt eine neue koreanische Serie. Ob sie das Potenzial hat, in die Fußstapfen von Squid Game zu treten, dazu dann mehr.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
Guten Tag. Wim Wenders hat einen Film über einen befreundeten Künstler gemacht, Anselm Kiefer. Anselm Kiefer ist sicherlich international einer der bekanntesten und angesagtesten deutschen Maler. Seine großformatigen Werke, für die er die Leinwände auch gerne mal verätzt und mit Stroh, Holz und Stoff erweitert, nur um sie dann mit einem Flammenwerfer wieder zu versengen, diese Werke kann man seit vielen Jahren auf der ganzen Welt sehen. Und nun kann man sich im Kino in das Werk von Anselm Kiefer vertiefen. Dank Wim Wenders und seinem Film Anselm, das Rauschen der Zeit. Der Film hatte im Mai Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und da hat mein Vollbild-Kollege Patrick Welinski auch mit Wenders gesprochen. Patrick, Wim Wenders und Anselm Kiefer sind seit Jahren befreundet. Und wenn wir kurz an Filme von Wim Wenders denken, bei denen er Menschen porträtiert, mit denen er etwas verbindet, sei es ein Film über Bab, über den Fotografen Sebastião Salgado, also das Salz der Erde, oder auch über Papst Franziskus, dann wissen wir, dass Wenders Pathos nicht ganz fremd ist. Aber dieser Film findet einen anderen, einen eher beobachtenden Tonfall, oder?
Ja, das würde ich sagen, obwohl man schon merkt, dass Wenders ein hochempathischer Mensch ist. Und die beiden kennen sich ja auch schon so lange. Aber wenn er dann zeigt, wie Anselm Kiefer auf dem Fahrrad in seinen Ateliers fährt, wie er da auf seinem großen Studiogelände in Südfrankreich lebt, wie er dort arbeitet, da ist auch viel Interesse dann an diesem Leben, an diesem Mensch, an dieser Arbeit. Es sind auch viele Interviews in dem Film, die auch immer stark darauf hinaus wollen, wie Anselm Kiefer seine Mythen und seine Lebenserfahrungen in seine Kunstwerke, du hast es gerade gesagt, einfräst im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist nicht die Kunstproduktion, die Wenders interessiert hat, wie er mir erzählt hat, sondern es geht ihm eher um die Kunstwerke selbst.
Ich wollte eigentlich, dass dieser Film vor allem in erster Linie eine Erfahrung ist. Nicht nur von Kunst, sondern von all dem, was darin vorkommt in Anselms Kunst. Der malt ja alles, der ist ja furchtlos. Das Universum kommt genauso vor wie die tiefsten Tiefen der Menschheit. Er ist ja auch ein Universalgelehrter.
Und so spielen immer wieder Einzelheiten eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wie sich die literarischen Zitate in diesen Gemälden wiederfinden, von Ingeborg Bachmann bis Paul Celan. Und so will Wenders an die Schichten dieser Kunstwerke, die ja vor allem aus vielen Schichten bestehen.
Wenders sagt, der Film solle die Kunst erfahrbar machen. Man kommt den Werken von Kiefer ja wirklich zum Greifen nahe. Der Film ist fast immersiv. Wie gelingt Wenders das?
Ja, man bekommt vor allem so einen obsessiven Künstler gezeigt, nicht wahr? Also das ist jemand, der seine Obsession permanent vor sich hinträgt. Also es geht immer um die deutsche Vergangenheit, um das Böse, um das Düstere, um das Brutale. Und ich finde, die Art und Weise, wie Wenders zeigt, wie dieser Mann an seinen Kunstwerken arbeitet, ist ja schon viel gesagt. Also wir sehen, wie dieses Heu verbrennt, wie er sagt, noch mehr Feuer, noch mehr Feuer. Wir sehen auch diese Kriegsbomber und U-Boote, die er aus Blei gebastelt hat und ausgestellt hat. Und was ich interessant fand, in Archivaufnahmen wird uns der junge Anselm Kiefer gezeigt. Also der Anselm Kiefer, der in den 60er Jahren in der Wehrmachtsuniform seines Vaters durch Europa gereist ist und den Hitlergruß gezeigt hat und damit für einen Riesenskandal gesorgt hat. Also ein Mann, der immer seinen Finger in die Wunde legt und von dem ich behaupte, jetzt wie wir ihn sehen, wie er da in Frankreich lebt, diese Wut von damals, die ist immer noch in ihm drin. Das ist ein Mann, der sich an diesem einen Thema nicht abarbeiten kann. Ein Getriebener, könnte man sagen.
Es ist das vierte Mal, dass Wim Wenders mit 3D gearbeitet hat. Den meisten ist er mit dieser Technik wohl in Erinnerung durch seinen Film Pina über Pina Bausch und ihr Tanztheater in Wuppertal. Aber in diesem Film hier ist doch erstaunlich wenig Spektakel, oder?
Ja, das stimmt. Wenders will, dass wir diese Kunst von Anselm Kiefer anders wahrnehmen als im Museum, hat er mir jedenfalls gesagt und erklärt die Wirkung von 3D, die er erzeugen wollte, so.
Es ist ja auch so sinnlich und in 3D kann man ja echt viel sehen. Man sieht ja mehr als jemals auf einer Leinwand vorher. Man sieht ja das zum Quadrat Erhobene, was es sonst ist. Und das Gehirn ist völlig anders beansprucht als bei einem normalen Film. Und deswegen macht der Zuschauer eine Erfahrung. Und ich glaube, er macht eine, wo er sich auch selbst einen Reim draus machen soll. Obwohl natürlich der Film hin und wieder schon sagt, wo was herkommt. Ein bisschen tun wir natürlich schon aufdecken, aber wir tun es nie interpretieren. Ne?
Und ich finde das wirklich sehr toll, wie er das hier macht. Also allein diese Größenwahrnehmung, wie Anselm Kiefer quasi in diesen Ateliers verschwindet oder wie er da in Südfrankreich in Bajac neben diesen Himmelstürmen, heißen sie, steht. Ich hatte das Gefühl, da ist ein Mann, der sich eingerichtet hat in dieser Kunst. Er wohnt in diesen Kunstwerken förmlich. Er geht da durch diese Tunnel und ist Teil seiner Kunst geworden. Und das erzeugt Wim Wenders wirklich durch 3D.
Nun ist der Film ja auch kein reiner Dokumentarfilm. Er hat so hybride Spielfilmelemente, in denen Wim Wenders selber und auch sein kleiner Neffe auftreten. Was macht es für dich mit dem Film?
Ich finde, das macht es ganz besonders. Der Film bekommt dadurch eine essayhafte Struktur und man muss wissen, Wenders und Kiefer sind der gleiche Jahrgang, 1945. Und was sie verbindet, ist nicht nur, dass sie Künstler sind und Wenders auch Maler werden wollte, sondern dass beide mit dem Leid, das ihre Väter erzeugt haben, im Zweiten Weltkrieg umgehen konnten. Beide mussten sich fragen, wie können wir Kunst machen jetzt? Was können wir machen? Wie können wir mit den Sünden unserer Väter umgehen? Das ist etwas, was Wenders extrem antreibt.
So habe ich mich erlebt als einer, der ab seiner Kindheit immer unterwegs sein musste, weil es gab auch immer den unbedingten Willen, das Land hinter sich zu lassen und rauszukommen und in ein anderes Leben, in eine andere Welt zu kommen, als in dieses Land ohne Vergangenheit. Und das, so haben wir es halt erlebt. Es war ein Ort ohne Vergangenheit, war Deutschland. Und man braucht Vergangenheit, jeder Mensch braucht Vergangenheit. Und uns ist sie entzogen worden. Und wir sind eine Generation, die sich rumschlagen mussten mit den Vätern und den Großvätern und deren Versuch, Vergangenheit auszulöschen.
Und deshalb sieht man ihn, wie er mit seinem eigenen Neffen Anton Wenders dasteht oder eben Anselm Kiefer mit einem seiner Söhne da ist. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Film die Frage stellt, dass diese Männer jetzt quasi, die auch schon alt sind, fragen, waren wir denn bessere Väter als unsere Väter? Haben wir alles richtig gemacht? Waren unsere Entscheidungen die richtigen? Und auf dieser Ebene finde ich diesen Film wirklich stark und dann geht er über eine Künstlerbiografie heraus.
Patrick Wilinski über Wim Wenders Film Anselm, das Rauschen der Zeit. Der Film über den Künstler Anselm Kiefer kommt am Donnerstag in die Kinos. First Steps, das sind die ersten Schritte und das klingt klein, aber es ist in diesem Fall ziemlich groß, denn der First Steps Award ist der bedeutendste Nachwuchspreis in Deutschland. In 10 Kategorien werden die Preise für Abschlussfilme von Filmschulen und jungen Filmschaffenden vergeben. Im Dokumentarfilm etwa, Kurzfilm und dem abendfüllenden Spielfilm. In der Kategorie abendfüllender Spielfilm sind unter anderem nominiert Alaska von Max Gleschinski, ein Film in 4 Kapiteln über eine Frau auf innerer und äußerer Reise, oder Drifter von Hannes Hirsch, der in der queeren Subkultur Berlins spielt. Morgen werden die Preise verliehen und moderiert wird der Abend von einer ehemaligen Gewinnerin von Sarah Fasilat. Sie hat vor 2 Jahren den No Fear Award bei den First Steps gewonnen, als Produzentin von Nico, dem Drama über eine junge Deutsch-Perserin, gespielt von Sarah Fasilat, die nach einem rassistisch motivierten Überfall mit Kampfsporttraining beginnt. Ich habe mich vor der Sendung mit Sarah Fasilat unterhalten und sie zunächst gefragt, ob sie sich denn noch erinnern kann, wie sie bei der Preisverleihung als Nominierte im Saal saß und auf die Verkündung gewartet hat.
Ja, natürlich. Das war einer der emotionalsten Momente für mich. Und das ist auch, dass man auch super vieles gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Und es war ja auch Corona zu der Zeit. Deswegen mussten wir uns ja sowieso, haben wir vorher gesagt bekommen, so und so müsstet ihr euch verhalten im Falle des. Und dann vergisst man auch unheimlich viel, weil man einfach so aufgeregt ist, so emotional. Und ja, was war ein wahnsinnig schöner Moment.
Woran können Sie sich noch erinnern, was so hängen geblieben ist?
Dass ich sehr viel geweint habe, aber dass ich trotzdem eigentlich geschafft habe, die Sachen zu sagen, die ich sagen wollte. Und das fand ich gut, dass man dann doch wieder sieht, auch wenn Sachen halt eben nicht perfekt sind, genau das ist wahrscheinlich das Perfekte daran, einfach so zu sein und sich wohlzufühlen. Und das ist das, was ich auch den Nominierten einfach wünsche und mitgeben würde.
Nun war es ja so in dem Jahr 2021, da haben Sie eben dann den No Fear Award gewonnen für Nico. Aber da hatten Sie ja bereits den Schauspielpreis beim Max Ophüls Filmfestival gewonnen in Saarbrücken. Was hat der First Step Award für Sie bedeutet, bewirkt?
Naja, für mich hat es auf jeden Fall bedeutet, Saarbrücken, das war auch sehr emotional, gar keine Frage. Und das war ein Schauspielpreis und das war mein erster Preis. Und First Steps war mein erster Produzentinnenpreis. Das sind 2 verschiedene Kategorien. Und dann für einen und denselben Film ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Zumal ich auch ganz genau weiß, als ich angefangen habe, Produktion zu studieren, dass es eher so war, das geht nicht, Schauspiel und Produktion. Und dann letztendlich diese Wertschätzung zu bekommen für einen und denselben Film, ist für mich irgendwie sehr empowernd, auch für alle anderen, zu sagen, ja, vielleicht geht's ja doch. Und man sollte nicht immer auf die Ängste der anderen hören, sondern es erstmal versuchen.
Wenn Sie sagen, 2 Preise, so im Nachhinein, wie ordnen Sie die Preise ein für die Karriere auch des Films oder für Ihre Karriere?
Ich glaube auf jeden Fall, und das ist ja auch der Grund, warum ich angefangen habe, Filmproduktion zu studieren und einen Einfluss zu haben in die Geschichten, die erzählt werden. Und durch diese Anerkennung merke ich schon, dass die Geschichten, die ich erzählen will, anders sichtbar sind und die Leute sich dafür auch anders interessieren. Das ist dann schon anders beim Schauspielbereich, weil das ist ja was anderes, aber die Inhalte, die würde ja vielleicht keiner so nachfragen, wenn es jetzt eben Bezug nimmt auf Schauspiel wäre. Und dadurch, dass ich da das Drehbuch mitgeschrieben habe und produziert habe, merke ich schon, dass es dafür auf jeden Fall geeignet ist. Wohin es dann führt, werde ich dann sehen. Aber ja, dass jetzt diese Stimme irgendwie gesehen wird und eine Sichtbarkeit hat, das ist natürlich etwas, was ich sehr schön finde.
Wenn wir auf den diesjährigen Jahrgang schauen, vielleicht erstmal auf die Kategorie abendfüllender Spielfilm. Da sind nominiert Alaska von Max Gleschinski, Drifter von Hannes Hirsch und Electric Fields von Lisa Gertsch. Was sind es für Filme?
Das sind sehr unterschiedliche Filme, aber wahnsinnig tolle Filme. Und ich wünsche den Film und auch eigentlich dem Publikum, dass die Möglichkeit haben, diese Filme zu sehen. Weil es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie diese Filme von den neuen Talenten, wie viel da drin steckt. Ich glaube, nach einer Filmhochschule oder zu dem Punkt, wo man steht, kann man einfach noch viel mehr seine eigene Handschrift reingeben. Und das sieht man den Film auf jeden Fall an.
Es sind viele Kategorien, das sind Kurzfilme, mittellanger Film, Dokumentarfilme. Können Sie irgendwelche Themen rauskristallisieren, irgendwelche Aspekte, irgendwelche Formen, irgendwas, was Sie überrascht hat?
Tatsächlich hat es mich überrascht, wie vielfältig die Geschichten sind, auch wie unterschiedlich erzählt. Also es gibt halt auch in den Kurzfilmsegmenten Sachen, die trotzdem total überraschend sind, die ich halt so in der Form noch nicht gesehen habe. Und das finde ich sehr faszinierend an dem Jahrgang.
Und dann ist es auch so, dass es, glaube ich, 8 Nominierungen von der Filmhochschule in Ludwigsburg sind, 5, wenn ich richtig informiert bin, von der Hochschule für Film und Fernsehen. Gibt es so in manchen Jahren bestimmte Hochschulen, die dann besonders prominent sind? Oder ist das einfach wirklich so ein Querschnitt von allen?
Ich glaube, es ist ein Querschnitt. Ich habe mir tatsächlich extra das nämlich nicht angeguckt. Ich habe die Liste und habe es mir nämlich nicht durchgezählt, weil ich auch diese ganze Diskussion hat mich irgendwie durch das Studium begleitet. Welche Filmhochschule ist besser oder schlechter oder was auch immer? Und ich glaube, und das, was ich für mich rausgenommen habe beim Studium, ist, was man selber daraus macht letztendlich. Und auch das finde ich eigentlich schön, dass man das gar nicht so sagen kann. Ich glaube, und deswegen glaube ich auch, dass es nichts mit der Schule zu tun hat, sondern dass es wirklich die Filme an sich sind.
Wenn man so sagt, der Filmnachwuchs, dann denken ja viele vielleicht erstmal so an, naja, junge Filmstudierende, die gerade fertig sind und noch gar keine Erfahrungen haben. Aber es ist ja so, dass zum Beispiel Alaska bereits im Kino war, auch den Hauptpreis im Spielfilmwettbewerb beim Max-Ophüls-Preis gewonnen hat. Drifter, der andere Nominierte beim abendfüllenden Spielfilm, kommt im November ins Kino. Also die sind ja durchaus schon unterwegs. Das heißt, was kann der First Step Award da beitragen?
Ja, deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer und weiß selber, ich habe noch nicht das perfekte Wort gefunden, wie man es nennen kann, weil unabhängig davon ist es auch, je nachdem, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, wann die Person anfängt, Film zu studieren oder es studieren auch nicht unbedingt alle, es gibt auch QuereinsteigerInnen. Es ist aber die Sichtbarkeit, die es schafft, diese Abend schafft, der irgendwie die Wochen und Monate vorher, wie einfach für Steps mit den ganzen Nominierten umgeht, deswegen ist die Nominierung allein wirklich, das klingt immer so ein bisschen erstmal so, aber das ist einfach ein totaler Gewinn, weil das unheimlich viel Sichtbarkeit schafft. Und das eröffnet dann halt die Möglichkeiten dazu, in den Austausch zu gehen mit diversen Leuten und dann in den nächsten Schritt zu gehen. Also deswegen ist es nicht der First Steps ins Business in dem Sinne, sondern der First Steps, indem man guckt, okay, geht man da jetzt mit dem Studio mit oder mit dem Sender oder was auch immer, um sich da so ein bisschen zu orientieren.
Es ist aber auf jeden Fall der erste Film und es heißt häufig, dass es in Deutschland ganz gut ist, so die First Steps, die werden ganz gut begleitet. Schwieriger sind dann die Second Steps und die Third Steps. Wie würden Sie das einschätzen?
Absolut. Gerade, und es ist leider noch immer Thema, gerade bei den weiblichen Kolleginnen ist es halt so. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Und das sieht man halt tatsächlich auch, dass Frauen dann nicht wirklich die Chancen haben. Und der zweite und der dritte Film, die sind halt noch wesentlich schwerer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich weiß, dass auf jeden Fall, sobald viel Geld im Spiel ist und viele Menschen, dann manchmal versucht wird, zu sagen, in welche Richtung man gehen soll. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser eigenen Handschrift, dass das selten weiterhin so ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Leute eigentlich diese Filme sich angucken, weil man da noch so frei wie möglich ist.
Was würden Sie den Nominierten und dann auch den GewinnerInnen gerne mitgeben?
Dass sie eigentlich sich selbst treu bleiben. Und egal, was gesagt wird oder nicht. Und deswegen hatte ich dieses Beispiel gebracht mit Schauspiel und Produktion, dass von vielen Seiten einem immer wieder gesagt wird, irgendwas wäre nicht möglich oder würde nicht gehen oder ist nicht gut genug. Und ich selbst habe einfach die Erfahrung gemacht, auch wenn es so ist, ist es manchmal besser, wenn man sich die Hand auf der Herdplatte selber verbrennt und daraus lernt und dann weiß, in welche Richtung man arbeitet, als wenn man von Anfang an so eine Restriktion hat und es nicht macht. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ich immer denke, was wäre wenn? Und wenn ich dann morgen sterbe, will ich dann sagen, oh nein, ich hätte das und das doch wenigstens versuchen sollen. Und wenn ich aber sagen kann, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, dann ist es für mich eine bessere Antwort.
Sarah Fasilat über den Nachwuchspreis First Steps. Morgen werden die Preise verliehen und die Schauspielerin, Produzentin und ehemalige First Steps Gewinnerin moderiert die Preisverleihung. Die Preisverleihung wird ab 19 Uhr live auch in der ARD Mediathek übertragen. Squid Game, Sie erinnern sich, das war der Serienhype aus Südkorea im vergangenen Jahr. Jetzt gibt es eine neue südkoreanische Thriller-Serie, Bargain. Sie hatte im letzten Jahr Premiere beim Busan Film Festival in Südkorea und ist jetzt bei uns zu sehen beim Streamingdienst Paramount Plus. Mein Kollege Patrick Heidmann hat Bargain gesehen und er kann gleich die Frage beantworten: Tritt Bargain tatsächlich das Erbe von Squid Game an? Ist es die ideale Serie für alle, die Squid Game geliebt haben?
Das ist die Serie durchaus. Es hat natürlich auch viel mit Squid Game zu tun, dass Bargain jetzt international bei Paramount zu sehen ist, ein Jahr nach der Ausstrahlung in Korea. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Serien. Der Genre-Mix ist ein ähnlicher: Action, Thriller, Drama. Es kommt alles vor und eine sehr absurde Prämisse liegt dem Ganzen zugrunde. Und dazu kommt ein Grundthema, das vielleicht auch ein bisschen ähnlich ist. Denn auch in Bargain geht es im Grunde darum, dass individuelles menschliches Leben im Turbokapitalismus heutzutage nichts mehr wert ist. Nur noch die Reichen können sich das Überleben leisten und alle anderen sind verzichtbar und müssen kämpfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Abklatsch wäre von Squid Game. Die Geschichte ist eine ganz andere. Es geht hier um eine finstere Organisation, die mit Hilfe junger, nicht unbedingt freiwillig arbeitender Frauen ahnungslose Männer anlockt, um dann ihre Organe zu versteigern. Und bei einer dieser Auktionen kommt es parallel zu einem Erdbeben. Das ganze Haus stürzt ein und in diesen Trümmern müssen dann einige darum kämpfen, ja, zu überleben und sich irgendwie mit allen Mitteln zu retten.
Ja, nicht alles, was jetzt Hype ist, ist natürlich auch am Ende eine wirklich gute Serie. Wie ist das denn hier?
Das ist zum Glück eine sehr gute Serie. Es ist unglaublich spannend und temporeich erzählt, was viel damit zu tun hat, dass das Ganze im Grunde in Echtzeit spielt. Also die 6 Episoden sind dann auch ungefähr die 6 Stunden, in denen diese Geschichte spielt. Gedreht so, als gäbe es nur eine Einstellung und keinen Schnitt, was natürlich ein bisschen Trickserei ist. Aber es entwickelt sich daraus eine Atemlosigkeit, die schon sehr eindrucksvoll ist. Und von daher ist das visuell und handwerklich extrem gut gemacht. Ich finde fast noch besser als Squid Game. Und wenn man da den Figuren durch diese verschiedenen Stockwerke und die Trümmer und die Türen und Schächte folgt, das ist irgendwie wie bei einem Videogame, wo man sich durch die verschiedenen Level jagt. Oder wie auch eine Kollegin neulich ganz passend sagte, wie wenn man durch die Höllenkreise in Dantes Inferno zieht. Und trotzdem ist auch viel Humor in der Geschichte. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fängt an bei so einem jazzig, heiteren Soundtrack und geht bis hin zum Outfit eines Protagonisten, das nur aus einer roten Unterhose und orangenen Gummistiefeln besteht. Und trotzdem ist am Ende die Grundstimmung doch sehr nihilistisch und hoffnungslos.
Ist ja so, koreanische Filme und Serien findet man ja inzwischen überall. Bei Festivals im Kino, bei Streaming-Anbietern. Und natürlich, klar, Bong Joon-ho's Parasite war ein gigantischer Hit. Aber erklärt das den Boom, beziehungsweise woher kommt dieser Boom?
Wahrscheinlich, würde ich sagen, gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Allgemein habe ich den Eindruck, ist das Interesse an Korea und koreanischer Kultur in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr gewachsen. Die Faszination.
Auch durch Pop natürlich, ne? Durch,
genau,
Musik und Korea-Pop.
Oder selbst Essen. Alle lieben Kimchi heutzutage. Und wie du sagst, genau, K-Pop füllt auch in Deutschland die Hallen. Und dann kommt natürlich dazu, dass koreanische Filme und Serien einfach immer schon sehr, sehr gut waren. Das war immer schon ein riesiger Markt für ganz tolle, hochwertige Produktionen, clever erzählte Geschichten. Wir haben nur vieles gar nicht mitbekommen, weil das eben nur auf einzelnen Festivals vielleicht mal zu sehen war. Und durch die Streaming-Plattformen ist die Verfügbarkeit jetzt natürlich doch eine sehr, sehr andere. Und ich glaube, das ist natürlich einer der Hauptgründe, weswegen die Leute das jetzt für sich entdecken. Und wenn dann, wie in diesem Fall oder auch bei Parasite oder bei Squid Game, zu so spannenden Genre-Experimenten auch noch ein bisschen Gesellschaftskritik dazukommt und sei es auch nur ein Minimum, dann macht das den Reiz natürlich nochmal doppelt hoch.
Ich hatte ja schon gesagt, Bargain hatte im letzten Jahr in Busan beim Filmfestival Premiere und die neue Ausgabe des Festivals, die läuft gerade. Auch da gibt es wieder einige südkoreanische Serien. Wird es also auch bei uns noch mehr geben in der Zukunft? Was verspricht das Festival?
Ich gehe fest davon aus, dass wir noch einiges sehen werden aus Korea. Tatsächlich sind in Busan 5 von 6 gezeigten Serien einheimische Produktionen. Eine davon ist auch von Disney mitproduziert. Das heißt, da können wir ziemlich sicher sein, dass die zu uns kommt. Vigilante heißt die, eine Serie über einen Polizeischüler, der nachts auf eigene Faust noch Kriminelle jagt, die irgendwie der Justiz durch die Lappen gehen, auf legalem Wege. Dann gibt es eine andere Serie, The Deal. Das klingt sehr spannend, eine ironische Kidnapping-Geschichte über 2 junge Männer, die irgendwie in tiefen Schwierigkeiten stecken und dann beschließen, einen ehemaligen Mitschüler nach einer durchzechten Nacht einfach gefangen zu nehmen und die Mutter dann um Lösegeld zu erpressen. Es gibt noch eine weitere Erpressungsgeschichte über ein Ehepaar, das andere Ehepaare irgendwie ausspioniert und beim Betrug erwischt und erpresst. Es gibt eine Highschool-Politik-Satire. Also da kommt einiges auf uns zu und ich glaube, das wird spannend.
Patrick Heidmann über den südkoreanischen Serienboom. Eine neue Serie, die kann man jetzt auch schon sehen bei uns, und zwar Bargain beim Streamingdienst Paramount Plus. Edimotion, das ist ein Festival, das den Fokus ganz auf den Filmschnitt und die Montagekunst legt. Es findet in der nächsten Woche in Köln statt und es wird auch einen Ehrenpreis geben. Das ist ein ganz besonderer Preis, sagt das Festival, da die Kunst der Filmmontage meist im Verborgenen stattfindet. Und den Preis und auch die Hommage bekommt in diesem Jahr die Editorin Gisela Zick. Und bevor sie den Preis nächste Woche in Empfang nimmt, ist sie hier ins Studio gekommen. Guten Tag, Frau Zick.
Hallo.
Ja, Editorinnen neigen eben, wie wir gehört haben, dazu, nicht so sehr im Rampenlicht zu stehen. Das heißt, die einzelne Person vielleicht nicht, aber vielleicht auch das Gewerk, die Kunst der Montage an sich nicht so sehr. Wie ist es für Sie, wenn das Rampenlicht auf Sie und die Kunst gerichtet wird?
Eher ungewohnt, muss ich sagen, ja. Und ich suche es eigentlich auch nicht. Und ich finde auch gut, dass der Schnitt oft gar nicht bemerkt wird. Denn wenn der Schnitt nicht bemerkt wird, dann habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht, ja. Ich finde, wenn er einen so anspringt, ja, also dann ist irgendwas nicht gut gelaufen, ja. So.
Sie haben mit sehr vielen Regisseurinnen zusammengearbeitet, mit Andreas Kleinert, unter anderem an Im Namen der Unschuld. Sie haben mit Christoph Hochhäusler gearbeitet, viele Tatorte, Polizeirufe geschnitten. Sie waren Editorin bei Lieber Thomas über Thomas Brasch, für den Sie auch im letzten Jahr eine Lola bekommen haben. Nun ist es ja so, denke ich, jeder Regisseur, jede Regisseurin hat seine oder ihre eigene Vorstellung vom Schnitt und von der Montage. Wie sehen Sie denn Ihre Aufgabe und Ihre Rolle in diesem Gefüge?
Also einmal muss es zusammenpassen zwischen Regisseur und Editor oder Editorin. Das muss stimmen. Ich glaube auch, dass der Blick auf die Welt ähnlich sein muss. Sonst kommt man nicht zusammen, ja. Und wenn das schon mal stimmt, dann ist der Austausch auch leichter. Und natürlich muss man zusammen einen Weg finden, die Geschichte, um die es geht, zu erzählen, ja. Das macht ja die Kamera auch. Also ich fange ja an, wenn schon etwas geleistet worden ist, ja. Und dann muss man da sich reinfühlen, wie die Geschichte laufen soll. Und das ist natürlich auch, was man im Gespräch löst, ne?
Also, ab welchem Punkt in der Produktion steigen Sie denn ein? Einige sind ja schon relativ früh immer dabei und lassen sich dann die Aufnahmen des Tages geben. Wie ist das bei Ihnen?
Bei mir ist es auch so. Ich fange schon ein paar Tage nach Drehbeginn an, 2-3 Tage, und kriege dann auch die Muster und schaue das auch immer an und gebe auch eine Meldung, wie ich es finde und ob mir was nicht gefällt. Und also mit Andreas Kleiner zum Beispiel ist das ganz wichtig, dass man im Gespräch bleibt, ne? Und auch mit dem Kameramann Frido Feind. Also wir rufen uns dann immer an und dann reden wir darüber. Das ist jetzt schon seit Jahren so, ne?
Was
und
sind dann so typische Gespräche, wenn Sie sprechen?
Naja, das sind so banale Sachen. Ach, die hat aber viel Lippenstift drauf. Muss das sein? Oder sie hat eine komische Frisur oder er hat was Komisches an, was ihm nicht steht und so. Also so Sachen auch. Weil ich fange ja an ganz frisch. Ich bin ja unbeleckt von dem Gegenüber auch und ich bin nicht eingebunden in den Drehprozess, der einen ja so zusammenschmelzen lässt, ne? Aber ich gucke ganz kalt da drauf und kann das auch so sagen. Also es verträgt auch nicht jeder, dass man die strenge Haltung hat und das auch sagt, aber ich weiß, wo ich es machen darf.
In der Ankündigung zum Preis heißt es, Ihre Montage, die die intellektuelle genau wie die emotionale Wirkebene anspricht und kongenial verknüpft. Finden Sie sich da wieder in der intellektuellen wie emotionalen Wirkebene?
Eigentlich schon. Also es ist, Schneiden ist eine Sache mit Herz und mit Kopf. Ich muss immer drüber nachdenken, was ist das für eine Szene, wer ist die Hauptperson in der Szene, wie stehen die zueinander. Danach entscheidet man dann, ne? Aber es geht so fließend ineinander über. Ne? Ich sage nicht so, jetzt mache ich aber mal vom Kopf her genau die Analyse, wie diese Szene sein soll. Das eigentlich gar nicht. Ne? Das geht so von selbst eigentlich. Ne? Aber wichtig ist es schon, man muss etwas fühlen und man muss auch drüber nachgedacht haben, schon im Vorfeld, wo man hin will mit der Handlung oder was die ganze Geschichte, der ganze Film erzählen will. Ne? So muss man sich schon Gedanken drüber machen.
Genau, und dann sitzt man ja an einzelnen Szenen, dann muss das ja auch wieder als Gesamtgefüge stimmen. Also inwiefern ist es dann für Sie auch wichtig, den Schnitt dann takt liegen zu lassen und nochmal am nächsten Tag zum Beispiel mit frischen Augen sich das anzuschauen und vielleicht auch ein längeres Stück?
Das kann passieren, aber eigentlich schneide ich dann so Szene für Szene und dann setze ich auch mal was zusammen, was schon zusammengehört und dann guckt der Regisseur das auch mit und dann reden wir darüber und er guckt dann, ob das, was er sich vorgestellt hat, ob das geklappt hat. Also Andreas Kleinert ist zum Beispiel manchmal wirklich so wie ein Kind. Er freut sich wie ein Kind. Ist doch gut geworden. Und so, als hätte er es noch nie gesehen. Das finde ich ganz toll, wenn man sich das bewahrt. Ja, so. Also so ist ja jeder halt anders. Ne?
Als ich Sie für das Interview angefragt habe, da hieß es von Festivalseite, Sie seien gerade im Schnitt und ich dürfe Sie auf keinen Fall kontaktieren, bevor Sie nicht fertig sind mit der gesamten Arbeit. Heißt es, Sie tauchen dann vollkommen ab in der Arbeit und wollen auch durch nichts anderes abgelenkt werden?
Eigentlich ist es so, dass man die Konzentration auf der Arbeit braucht. Da stört schon ein Telefongespräch. Denn auch wenn man dann nur drei Sätze sagt, ist man in dem Telefongespräch woanders. Und bis man wieder an der Stelle ist, wo man vorher war, vom Denken her auch, da braucht es halt seine Zeit. Nein, und das war jetzt zum Ende des Films so eine stressige Phase, wo ganz viel noch geändert werden musste und überlegt werden musste, was und wie, weil nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung stand. Und da wollte ich halt unbedingt die Zeit für den Film nutzen.
Können Sie dann sagen, um welchen Film es da ging?
Das ist ein Film, der über Kafkas letztes Jahr und seine letzte Liebe ist mit Dora Diamant, wo er sie kennenlernt und die haben dann ja leider nur so eine kurze Spanne noch zusammen. Aber das ist eine schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also ich glaube, es ist eine schöne Geschichte und ich glaube auch, dass der Film schön ist.
Wird es eine Kinoproduktion, Fernsehen?
Kino ist eine Kinoproduktion, ja.
Sie blicken ja auf ein jetzt nicht ganz kurzes Berufsleben zurück. Wenn Sie so zurückblicken, gibt es da so einen Film, bei dem Sie dachten, der war besonders schön und einer vielleicht, der eine besondere Herausforderung war?
Das sind alles Herausforderungen. Es gibt verschiedene, die technisch Sachen verlangt haben. Also zum Beispiel, wo wir ausprobiert haben, bei einem Tatort alle Zwischenphasen in der Bewegung wegzulassen. Das war auch mit Kleinert. Also wenn einer von der Tür an die Wand geht oder zum Schrank und da was rausholt. Dann hat er die Tür aufgemacht, dann war ein Stück weggeschnitten, dann ist er zu der Wand gekommen. Also das war interessant, das auszuprobieren, sowas. Es war über den ganzen Film und auch das war was, was die Menschen, die ihn gesehen haben, gar nicht bemerkt haben.
Werden Sie sich denn in Köln auch nochmal Ihre Filme angucken in der Hommage?
Ja, ja. Doch, das ist ja alles schon so lange her, ja. Also zum Beispiel Milchwald ist ja so lange schon her, das war ja Anfang 2000 oder so, als ich das mit Christoph Hochhäusler geschnitten habe. Ja, also den gucke ich mir nochmal an, unbedingt.
Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, die Editorin Gisela Zick. Sie bekommt den Ehrenpreis beim Festival Edimotion. Das findet vom 13. bis 16. Oktober, also Freitag bis Montag kommender Woche, in Köln statt. Und es wird eben auch eine Hommage geben. Das heißt, viele der Filme, an denen Gisela Zick gearbeitet hat, werden dort auch zu sehen sein. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich bedanke mich.
Wenn wir an dieser Stelle von Andreas Dresen sprechen, dann meistens in dem Zusammenhang, dass es einen neuen Film des Regisseurs gibt. Im letzten Jahr war das etwa Rabir Konas versus George W. Bush, davor Gundermann und lange davor Halbe Treppe. Heute ist es ein bisschen anders, der Anlass, denn Andreas Dresen ist im Museum gelandet. Gestern ist im Potsdamer Filmmuseum die Ausstellung Voll das Leben, Andreas Dresen und Team eröffnet worden. Jörg Taschmann hat die Ausstellung gesehen und mit Andreas Dresen gesprochen.
Ich fühle mich jetzt noch nicht museal, würde ich sagen, aber ein schönes Geschenk, würde ich sagen. Und hoffentlich auch für die Leute, die die Ausstellung besuchen. Weil ich finde, das Entscheidende ist ja irgendwie, dass sie davon erzählt, dass Film nicht von einem Menschen gemacht wird, sondern von einer Gruppe von Leuten. Und das kann man hier, glaube ich, an vielen Stellen ganz gut sehen und entdecken, wie viel Arbeit da drin steckt. Wolfgang Kohlhase, mit dem ich auch das Vergnügen hatte, 3 Filme zu machen, der hat immer gesagt, um einen guten Film zu machen, muss mehr als eine Person mehr als einen guten Tag haben. Und das stimmt wohl, finde ich. Und das, glaube ich, kann man ganz gut hier entdecken.
Entdecken kann man zunächst neben Kinderfotos auch die erste Normal-8-Kamera, die Andreas Dresen zum 15. Geburtstag geschenkt bekam. Vollständig sehen kann man Andreas Dresens allerersten Amateurfilm Unser täglich Brot. In kurzweiligen 7 Minuten sieht man ein junges Pärchen durch Schwerin irren, auf der Suche nach einem Platz im Restaurant oder einer HO-Gaststätte. Aber überall ist geschlossen, Mittagspause, besetzt oder aus technischen Gründen nicht geöffnet. Aus heutiger Sicht eine komödiantische Fingerübung.
Der Titel ist ja bei einem alten DEFA-Film von Zlatan Dudov geklaut. Und den haben wir an einem Tag gedreht mit 2 Klassenkameraden. Und der ist so in der DEFA-Stacheltier-Tradition. Da gab es ja so satirische Kurzfilme manchmal in den 50er, 60er Jahren, wo so über Missstände des DDR-Alltags kleine Filmchen gemacht wurden. Und das war so ein bisschen der Ansatz dafür. Aber ich weiß nicht, ich habe dazu kein Verhältnis mehr. Das ist, Woody Allen hat mal irgendwann gesagt, wenn man als Regisseur in die Hölle kommt, dann werden einem irgendwann ununterbrochen die eigenen Filme vorgeführt. Ich hoffe nicht, dass so oft unser täglich Brot läuft.
Und so steht Andreas Dresen, bestens gelaunt, in seiner eigenen Ausstellung am Tresen von Krauses Kneipe, der extra für die Ausstellung nachgebaut wurde. Das Original aus dem gleichnamigen Dokumentarfilm Krauses Kneipe aus dem Jahr 1993 gibt es schon längst nicht mehr. Die Ausstellung ist liebevoll bestückt mit Requisiten aus Dresens Filmen, thematisch aufgebaut rund um 10 Schlüsselfilme. Aber auch der Theater- und Opernregisseur Dresen wird gewürdigt. Eine begehbare Hommage, an der er im Vorfeld nur mittelbar beteiligt war.
Ich war insofern involviert, dass ich Sachen zur Verfügung gestellt habe. Ansonsten habe ich mich komplett rausgehalten. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ich habe so ein bisschen auch nachvollziehen können, wie es meinen Protagonisten so geht, wenn sie dann ihren eigenen Film plötzlich fertig sehen. So, ich bin letzte Woche hier gewesen, habe mir es zum ersten Mal angeschaut und war total aufgeregt. Ja, klar, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und habe mich aber dann auch irgendwie total gefreut, auch wenn es so ein seltsames Gefühl ist, so durch sein eigenes Leben zu laufen, ja, weil ich ja irgendwie, ich meine, die Filme sind schon ein großer Teil meines Lebens und dann läuft man so durch und denkt, mein Gott, bin ich alt.
Es kommen die fetten Tage, Linda, wir haben so lange auf dich gespart, was sollen wir euch sagen, Kinder, die Alten sind noch mal am Start.
Was Andreas Dresen so besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Dresen hat auch regelmäßig Dokumentarfilme gedreht, wie zum Beispiel Herr Wichmann von der CDU. Und nach Gundermann ist er zusammen mit Alexander Scheer auch regelmäßig auf Tournee mit seiner Band gegangen. Kürzlich ist eine Live-CD erschienen. Ich habe breite Interessen, sagt Dresen, wenn man ihn zu dieser künstlerischen Vielfalt befragt.
Die Bindung zur Musik, die war bei mir halt schon immer, als mich dann irgendwann der Intendant aus Basel angefangen hat zu überreden, eine erste Oper zu machen. Das lief über 4 Jahre, war ich erstmal völlig skeptisch. Als ich es dann ausprobiert habe, war das für mich ein ganz tolles Erlebnis und eine tolle Arbeitserfahrung und ein ganz neuer künstlerischer Raum, der sich da dann auch eröffnet hat. Als ich angefangen habe, Theater zu machen mit Schauspielern, habe ich ganz viel gelernt für die Schauspielarbeit beim Film, eine andere Offenheit zuzulassen. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren. Ne? Und natürlich ist es ein tolles Erlebnis, mit einer Band spielen zu dürfen. Ja? Und ich hätte mir das auch nie träumen lassen, dass ich plötzlich mit einer Band richtig auf Tour bin. Dinge entwickeln sich und kommen als Geschenk zu einem. Und das finde ich total schön im Leben.
Wer Andreas Dresen live als Musiker erlebt, sieht eine große Spiel- und Lebensfreude auf der Bühne. Eine Menschlichkeit, die auch seine Filmfiguren auszeichnet. Etwa ein Halt auf freier Strecke, in der eine Familie mit dem sich abzeichnenden Tod des Vaters umgehen muss. Dresen ist mit seinen Filmen ein behutsamer Chronist von deutschem Alltag und bleibt damit im deutschen Kino so unprätentiös nah am Leben wie sonst kein anderer.
Jörg Taschmann über die Ausstellung Voll das Leben, Andreas Dresen und Team. Sie ist bis zum 30. Dezember zu sehen im Filmmuseum Potsdam. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.